Universitäten im Aufruhr. Wie viel politischen Protest müssen Hochschulen aushalten? Universitäten sind seit jeher auch Orte des politischen Protests. Aber sind Kundgebungen gegen den Krieg in Gaza, bei denen die Terrororganisation Hamas gefeiert und Israel sowohl die Gegenwehr als auch das Existenzrecht abgesprochen werden, noch von der Meinungsfreiheit gedeckt? Wo liegen die Grenzen des Aktivistentums, wenn Hochschulen sichere Orte für alle bleiben sollen? Und wie stehen Meinungsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit zueinander? Das sind einige Themen im Gespräch mit Jannis Grimm. Er leitet die Forschungsgruppe Radical Spaces am Zentrum für interdisziplinäre Friedens- und Konfliktforschung der Freien Universität Berlin. Guten Tag, Herr Dr. Grimm.
Guten Morgen.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Dr. Grimm, ein neuer Fachaufsatz für ein amerikanisches wissenschaftliches Magazin von Ihnen behandelt laut Untertitel Shrinking Spaces for Critical Debate in Germany after October 7. Also inwiefern schrumpfen denn hier die Räume für kritische Debatten in Deutschland nach dem 7. Oktober, also diesem Tag, an dem die Terrororganisation Hamas mit ihrem Überfall auf Israel einen neuen Nahostkrieg ausgelöst hat?
Das ist ein mehrschichtiges Phänomen, was sich einerseits äußert über harte Beschränkungen von Freiheiten, Eingriff in Protestrecht, Eingriff in Meinungsfreiheit und andererseits in soften Einschränkungen, die sich eher äußern in Form von Selbstzensur, Hate Mail, der zunehmenden Betroffenheit, Dozierender von Hass. Und das gilt sowohl für Dozierende, die dem pro-palästinensischen Spektrum oder anti-palästinensischen Spektrum zugeordnet werden oder dem pro-israelischen oder anti-israelischen Spektrum, was natürlich Verkürzungen sind, weil es nicht nur zwei Lager gibt. Aber wir sind eben in einer polarisierenden Logik gefangen, in der alle Seiten ein zunehmendes Ausmaß an Hass abkriegen, in denen es allen Seiten, die versuchen, Differenz in den Diskurs reinzubringen, zunehmend erschwert wird, differenziert Stellung zu nehmen, ohne sozusagen, dass auch analytische Behandlung von einzelnen Begrifflichkeiten, Gewalt, Genozid, Widerstand oder Ähnliches, als sozusagen normative Loyalitätserklärung gegenüber einer der einen oder anderen Kriegspartei verstanden wird oder missverstanden wird. Und das vergiftende Diskurs in der Weise, dass es sehr schwierig sich ist, mit dem Thema produktiv auseinanderzusetzen und auch sehr schwierig macht, Wissenschaft den öffentlichen Diskurs irgendwie mit fachlicher Tiefe zu unterfüttern. Und das ist sicherlich kein Phänomen, was komplett neu ist. Wir haben das auch in anderen Themenfeldern schon gesehen, die eben stark polarisiert haben. Stichwort Corona, Stichwort Montagsdemos, Stichwort Migration. Aber es gibt eben wenige Konflikte, die so sehr polarisieren und auch immer schon polarisiert haben, wie der Israel-Palästina-Konflikt. Und das ist auch einer der Gründe, warum es auch gar nicht so viele WissenschaftlerInnen in Deutschland gibt, die spezifisch zu diesem Konflikt arbeiten. Das war eben schon lange eine Hot Potato, die ganz viele Leute gar nicht anfassen wollten. Ja.
Sagen Sie, wer lässt denn diese Räume schon? Es muss ja irgendjemanden geben, der dafür sorgt, dass die kritische Debatte nicht mehr möglich ist.
Ich würde nicht so weit gehen, dass die kritische Debatte nicht mehr möglich ist. Sie ist auf jeden Fall noch möglich. Sie findet teilweise in geschlossenen Räumen statt, in Workshops, die nicht angekündigt werden oder die mit vorsichtigen Titeln versehen werden, die sozusagen keinen Hinweis darauf zulassen, dass es jetzt um Israel-Palästina geht. Sie finden in geschlossenen Foren statt, innerhalb von Untergruppen in Fachgesellschaften. Aber sie finden wenig auf der offenen Bühne statt, wo man die Sorge haben muss, dass man niedergeschrien wird, entweder von Demonstrierenden oder dass sozusagen einzelne Aussagen entkontextualisiert werden und dann später einem sozusagen strikt draus gedreht werden kann. Das heißt, ich würde nicht so weit gehen, dass diese Debatten nicht mehr stattfinden. Sie finden schon noch statt. Warum sie öffentlich nicht stattfinden, das hat vielerlei Gründe. Versuchen Sie aktuell mal einen Raum in Berlin zu finden, um eine Veranstaltung zu irgendwas zu machen, was politisch mit Nahost und Gewalt zu tun hat. Das ist nahezu unmöglich. Man kann das entweder machen bei politischen Organisationen, die aber dann häufig sehr klar verortet sind, in dem Pro-Palästina- oder Pro-Israel-Camp, wenn man es jetzt so holzschnittartig runterbrechen will. Man kann es an Unis machen, aber an Unis ist halt auch nur ein begrenzter Rahmen. Man erreicht da keine große Öffentlichkeit, aber viele der öffentlichen Veranstaltungslocations beispielsweise wollen das aktuell nicht anfassen, das Thema. Das ist häufig auch gar nicht so der Grund, dass man sagt, ich will jetzt euch keine Bühne geben, weil mir eure politische Position nicht passt, sondern Leute ziehen sich zurück, weil sie sagen, hey, das ist mir zu komplex, die Stimmung ist so aufgeheizt, ich kann dieses Minenfeld nicht navigieren. So, dann gibt es dann davon abgesehen natürlich auch Canceling und Deplatforming von WissenschaftlerInnen und SprecherInnen. Das heißt, Leute werden nicht eingeladen, Leute werden ausgeladen, Veranstaltungen werden abgesagt, verlegt, aufgeschoben, ähnliches. SprecherInnen werden im Vorfeld von Veranstaltungen schon von Hochschulleitungen oder Departmentleitungen sozusagen abgelehnt. Ja, es gibt dann keine Finanzierung dafür oder ihnen werden nicht die Räume dafür gegeben oder so. Auf Konferenzen werden Beiträge nicht angenommen, die sich mit dem Thema behandeln, Roundtable-Vorschläge oder ähnliches. Die DVPW-Tagung im Sommer, die größte Tagung für deutsche Politikwissenschaft, hat zig Panel und Paper zur Ukraine-Konflikt beispielsweise mit Russland. Und die Konferenz steht unter dem Titel Politik in der Polykrise, aber aktuell in dem aktuellen Programmentwurf beispielsweise findet sich, wenn man Steuerung F Israel oder Steuerung F Palästina eingibt, nicht ein einziges dazu. Und das in der Summe eben, ja, dieser ganzen kleinen Teile führt dazu, dass das Thema eben sehr wenig behandelt wird. Viele Leute äußern sich dann zusätzlich noch nicht wegen dezentralem Hate. Ich würde da jetzt nicht unterstellen, dass es da zentral gesteuerte Kampagnen gibt, ja, um Leute mundtot zu machen oder ähnliches. Aber Leute springen eben auf. Das ist ein Thema, was emotionalisiert. Der Hass im Netz nimmt zu. Die Drohungen, die Leute erfahren, die Briefe, die Zuschriften, die Hate-Mail, die Leute kriegen, sind krass. Viele halten dann darauf den Mund und dadurch sind diejenigen, die sich äußern zu dem Thema, selbst differenziert noch exponierter und erfahren noch mehr davon. Wir haben das letztes Jahr im Frühjahr etwa um die Zeit jetzt gerade erlebt, als eine renommierte Wissenschaftlerin von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Dr. Muriel Asseburg, einmal durch die Medien gezogen wurde, wegen Aussagen in einer Talkshow von Thilo Jung, die missverstanden wurden. Und das hatte eben Signalwirkung, weil sie eine derjenigen war, die eben über Grenzen hinweg eigentlich als kompetent und differenzierte Fachperson zu diesem Thema anerkannt wurde. Und die Signalwirkung war, ja, wenn wir Leute eben wie die auch demontieren können, dann sollte man lieber vorsichtig sein.
Dieser Antisemitismusvorwurf, der sich dahinter versteckt, ne, um es klar auszusprechen, der kann öffentliche Personen natürlich tatsächlich ausgrenzen und erledigen, auch wenn er sich dann als unberechtigt herausstellt. Aber was ist denn zum Beispiel mit einem Anthropologen, der Israel im Internet mit NS-Vergleichen überzieht? Oder was ist mit einer Philosophin, die mit ihrer Unterschrift unter einem Protestbrief das Hamas-Massaker verharmlost und zum akademischen Boykott aufruft? Ist dann nicht eine Grenze überschritten? Also ist diese Kritik nicht legitim und muss darüber nicht auch debattiert werden?
Doch, natürlich muss darüber debattiert werden. Man muss auch diese Position nicht teilen. Es gibt aber einen großen Unterschied in dieser ganzen Debatte zwischen dem, was rechtlich zulässig ist im Rahmen von Meinungsfreiheit. Dann gibt es einen Unterschied zu dessen, was ist zulässig und auch möglich im Rahmen von Forschungsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit. Welche Begrifflichkeiten werden dort analytisch verwendet und genutzt? Und das sind nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und dann ist drittens sozusagen nochmal die Frage, was ist die Grenze des guten Geschmacks und was ist moralisch verwerflich? Also ich finde, das muss man voneinander trennen. Und solche Dinge wie einen akademischen Boykott gegen Israel zu fordern, dann lehne ich grundsätzlich ab. Ich habe selber einen Wissenschaftler von der Hebräischen Universität als Gastwissenschaftler in meinem Team. Wir arbeiten großartig zusammen. Ich finde das extrem problematisch, dass in Zeiten von Diskursbeschränkungen eben dann Leute auch noch dazu aufrufen, Diskurse zu beschränken, indem man ganz dezidiert Leute auslädt. Und das gilt für Israelis wie für PalästinenserInnen, für Jüdinnen wie für Nicht-Jüdinnen. Aber grundsätzlich sozusagen ist das erstmal eine legitime Meinungsäußerung, ob uns die passt oder nicht. Ja, ob uns die gefällt oder nicht in dem Kontext. Da ist es natürlich im Kontext der deutschen Geschichte schwieriger, das zu akzeptieren. Ja, aber da ist die Grenze noch nicht dessen überschritten, was justiziabel ist oder was sozusagen eine Konsequenz des Ganzen erfordert. Was über sozusagen Verharmlosung von Gewalt oder Ähnliches angeht, da müssen wir in der Debatte unterscheiden. Natürlich gibt es Leute, die Gewalt der Hamas feiern oder verharmlost haben, ja, als Liberation oder
wie wir gesehen haben, jetzt über Monate hinweg auch. Gerade heute, an dem Tag, an dem wir aufzeichnen, ist bekannt geworden, dass Institute an der Humboldt-Universität und an der Freien Universität mit diesem roten Dreieck der Hamas besprüht worden sind.
Genau, und das ist vollkommen inakzeptabel. Das ist eine ganz klare Feindmarkierung, die Leute als Ziele auspickt und sich einer Symbolik bedient, die, sage ich mal so, in einem schlimmsten Falle naiv ist und sozusagen naiv und provokant spielt mit einer Symbolik, in einem schlimmeren Falle sich bezieht auf eine Symbolik, die wir kennen aus der Kennzeichnung von politisch verfolgten Konzentrationslagern, was nicht minder problematisch wäre und im allerschlimmsten Falle ganz bewusst sozusagen eine Symbolik, die zumindest von Hamas popularisiert wurde, aufgreift und sozusagen umdeutet und verwendet mit der Absicht. Das ist vollkommen inakzeptabel und sowas muss auch klare Grenzen haben und sowas muss auch sanktioniert und toleriert werden. Ich sehe aber keine WissenschaftlerInnen, die aktuell sich daran beteiligen und ich sehe auch unter Studierenden, die protestieren und wir haben im Rahmen unseres Projekts eine Datenbank erhoben. Wir machen eine Erhebung zu allen Protesten, die in Berlin stattgefunden haben seit dem 7. Oktober, allen Solidaritätsaktionen. Das gilt für Mahnwachen in Solidarität mit den Geiseln, es gilt für Mahnwachen in Solidarität mit Opfern in Palästina. Es gilt aber auch für sozusagen in Anführungszeichen Krawalldemos auf der Sonnenallee. Und das zeigt sich einfach auf Basis dieser Erhebungen, auf Basis der Daten, die wir haben, dass das einfach nicht die Mehrheit ist. Das ist nicht mal annähernd die Mehrheit, sondern die allerüberwiegende Mehrheit ist eine Antikriegsbewegung, die sich eben nicht dieser Symboliken bedient. Dann können wir jetzt darüber sprechen, was eben andere Symboliken aussagen, wie From the River to the Sea oder Ähnliches, die sehr viel weiter verbreitet sind, ja, oder Free Palestine oder Against the Genocide, die Genozidbegrifflichkeit oder Ähnliches, die findet man sehr, sehr viel stärker und sehr, sehr viel weiter verbreitet. Aber diese Extreme sozusagen, ja, das Feiern von den Kassam-Brigaden oder diese Roten Dreiecke oder so, die finden sich punktuell. Da sehe ich die Problematik eher darin, dass es sozusagen Protestierenden, Studierenden oder Ähnlichen nicht gelingt oder sie unwillens sind, sich öffentlich davon ganz klar abzugrenzen und zu distanzieren. Ja? Und da clashen häufig so eine Binnensolidaritätslogik mit einer Außenlogik, dass man sagt so intern, man möchte jetzt sozusagen nicht diese Bewegung spalten intern, aber das sozusagen beißt sich natürlich mit der Außenwahrnehmung, dass auch eben solche Graffitis, die es reichen ein paar Leute, um sowas hinzusprühen, aber es wird natürlich trotzdem diskreditiert, natürlich trotzdem die ganze Bewegung davon. Davon kann man sich nicht so einfach freimachen. Das muss man dann dazu auch klar verurteilen.
Es mögen nur einige wenige sein, aber die sind eben wirkmächtig. Ja. Der Vorwurf, dass die Wissenschaftsfreiheit durch solche Akteure auch gefährdet wird, den gibt's ja schon länger. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Podiumsveranstaltung mit der Professorin und Richterin am Obersten Gerichtshof Israels, mit Daphne Barak Eretz, die nicht zustande kam. Was bedeutet das denn für die Studenten, wenn, sagen wir mal, anders denkende Wissenschaftler ausgegrenzt werden?
Ich glaube, grundsätzlich sind Universitäten die Orte, wo auch kontroverse Fragen diskutiert werden müssen. Und viele der WissenschaftlerInnen, auch die sich jetzt aktuell kritisch dazu äußern, zur Einschränkung pro-palästinensischer Stimmen, sind gerade diejenigen, die das vermuten. Die Veranstaltung, die Sie zum Beispiel angesprochen haben, wurde ja maßgeblich organisiert von einer der Co-Zeichnerinnen auch des offenen Briefes aus Berlin und einer Wissenschaftlerin, die öffentlich sich auch ganz klar positioniert hat in Bezug auf die Einschränkung von Meinungsfreiheit oder von Wissenschaftsfreiheit im Kontext von Palästina. Es ist halt, häufig sind es gerade diejenigen, die aktuell so stark in der Kritik stehen, insbesondere durch das BMBF und die Bildungsministerin, nämlich die Unterzeichnenden der Briefe, des berühmten Briefes aus Berlin, ja, die aktuell am allermeisten tun, an den Universitäten ganz kontroverse Meinungen da reinzubringen und eine Multiperspektivität dieses Konfliktes aufzuzeigen, ohne sich diese Meinung zu eigen zu machen. Das heißt, dort Leute eben einladen, die eine israelische, genuin israelische, pro-israelische und auf Selbstverteidigungsrecht Israels basierte Lesart dieses Krieges vertreten, einzuladen und in Dialog zu bringen mit Menschen, die eben auch solche Konzepte wie Dekolonisierung als Brille nehmen, um diesen Konflikt zu verstehen. Das sind erstmal grundsätzlich akademische Linsen, Perspektiven auf die Welt, die verhandelbar sein müssen und die müssen diskutierbar sein. Und wo, wenn nicht an deutschen Universitäten, sollten die diskutiert werden? Die Einschränkung von Meinungsfreiheit oder von Wissenschaftsfreiheit in dem Kontext, wenn Vorträge gegeben werden durch Studierende, die da dazwischen rufen oder Ähnliches, die ist gegeben und die ist schwach, sagen wir es mal so, und das ist ein Riesenproblem, aber sie steht natürlich in keinem Verhältnis zu viel systematischeren Einschränkungsversuchen von Wissenschaftsfreiheit von ganz hohen Stellen, wenn zum Beispiel Leute, wenn eben Listen erstellt werden und geprüft wird, welche Sanktionierungsmöglichkeiten auf Arbeitsverhältnisse bestehen, im Kontext von Meinungsäußerungen, ja, wie zum Beispiel im Kontext dieses Briefes. Ja, ich spreche jetzt hier von den Prüfvorgängen im BMBF.
Für Hörerinnen und Hörer, die das nicht so verfolgt haben, nicht so ganz drin sind in diesen Vorgängen. Sie selbst hatten zusammen mit anderen Professoren und Mitarbeitern Berliner Hochschulen von ihrer Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht und Anfang Mai gegen die Räumung eines Grundstücks der Freien Universität protestiert, das von pro-palästinensischen Demonstranten besetzt war. Und die Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger hat den Unterzeichnern dann vorgeworfen, sie stünden nicht auf dem Boden des Grundgesetzes. Und was eben in dieser Woche auch bekannt wurde, das Bundesbildungsministerium hat offenbar auch hausintern geprüft, ob kritischen Hochschullehrern die Fördermittel gestrichen werden können. Glauben Sie, dass der Staat es ist, der die Wissenschaftsfreiheit bedroht?
Das kommt nicht von einer Seite aus. Es gibt ganz viele Bedrohungspotenziale aus unterschiedlicher Richtung. Jetzt diesen konkreten Fall, das ist aus dem, klar, es ist aus einem Regierungsministerium ein unfassbarer Vorgang. Ja? Es wird dort kolportiert, dass Lehrende Universitäten als rechtsfreie Räume etablieren wollten oder ähnliches. Aber das deckt sich einfach in keinster Weise mit dem, was dieses Statement überhaupt beinhaltet hat.
Und wurde von der eigenen Rechtsprüfung im Übrigen auch zurechtgewiesen im Ministerium.
Ja, und das auch noch ex post natürlich. Ich meine, man muss sich den Vorgang schon mal vor Augen führen. Die Ministerin ist auf Twitter, beziehungsweise jetzt ex und in der Bild-Zeitung vorgeprescht, hat in Frage gestellt, dass die Unterzeichnenden dieses Briefes, ja, die ja ausdrücklich ja keine inhaltliche Solidarisierung mit den Forderungen der Studierenden vornehmen und ganz ausdrücklich in den Brief aufschreiben, ohne vorheriges Gesprächsangebot und ausdrücklich ihren Brief nicht an die Justiz, nicht ans Bildungsministerium, sondern an Hochschulleitung adressieren. Also eigentlich ist es ein hochschulinterner Vorgang, der öffentlich ist. Die werden sozusagen kritisiert öffentlich, dass sie nicht auf Boden des Grundgesetzes stehen und dann ex post und das nicht nach rechtlicher Prüfung. Also es wurde nicht eine rechtliche Prüfung vorgenommen, dann kam raus, ja, das ist vielleicht zweifelhaft, was die gesagt haben und daraufhin äußert sich eine Ministerin. Nein, eine Ministerin äußert sich und danach wendet man sich, wenn, als es nach Kritik hagelt, wendet man sich an die Rechtsabteilung des Ministeriums, lässt das Ganze prüfen und es kommt raus, dass das sehr fernliegend sei, ja, diese Annahme. Und dann ist natürlich die Frage, okay, sollte hier einerseits ein Beleg ex post dafür herbeigeschafft werden, dafür, dass diese Aussage zutrifft in den Medien? Und wenn dem nicht so ist oder wenn sozusagen diese Rechtsprüfung ergibt, dass da nichts dran ist an diesen Vorwürfen, ja, dass es da auch keine Handlungsmöglichkeiten gibt oder ähnliches, dann ist schon auch die Frage, wieso dieser Vorwurf, diese Anzweiflung, dass auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, über Wochen jetzt weiterhin im Raum steht, ja, in keinster Weise zurückgenommen wurde. Nee, im Gegenteil, es wurde sogar noch nachgelegt durch die Staatssekretärin Frau Döring, die nochmal nachgelegt hat, dass es sozusagen das Statement nochmal moralisch verurteilt hat und gesagt hätte, Polizeigewalt wäre pauschal kritisiert worden und man hätte in dem Statement ganz pauschal Universitäten als rechtsfreie Räume sozusagen, ja, das wäre sozusagen insinuiert worden oder so. Interessant wäre ja auch gewesen, wenn man sich vielleicht mal an die Unterzeichnenden des Briefes gewandt hätte, um mal nachzufragen, was ist da eigentlich gemeint. Die Hochschulleitungen haben das im Übrigen getan, sogar die meistkritisierten, sowohl an der HU als auch an der TU als auch an der FU gibt es seitdem engen Dialog und ich finde auch sehr konstruktiven Dialog. Es gab auch ein Umdenken an den Hochschulen selber, die Kritik wurde ernst genommen, man hat versucht eben viel stärker auf Deeskalation zu setzen, auf Dialoge. Klar, stoßen die an Grenzen, wenn Leute dann das Präsidium mit roten Dreiecken besprühen. Aber dann hat man es wenigstens versucht.
Ja. Aber sie blieben in diesem Schreiben natürlich schon auf der formalen Ebene. Das Schreiben forderte Toleranz und Diskurs, verurteilte aber auch mit keiner Zeile den Terrorangriff der Hamas. Und als jüdische Studentinnen und Studenten an der FU bedrängt und angegriffen wurden, da haben sie sich auch nicht geäußert. Warum nicht?
Das ist so, glaube ich, nicht korrekt, dass wir uns nicht geäußert haben. Es haben sich der Großteil der Unterzeichnerinnen haben sich entweder in anderen Statements dazu geäußert oder persönlich in ihrer Forschung davon distanziert. Es ist, glaube ich, eine sehr hohe Unterstellung, dass man jetzt sagt, dass man das sozusagen ausblenden würde. Das ist einfach so nicht korrekt. Das war ein Vorgang, der sich bezog auf das Protestrecht an der FU. Ja, grundsätzlich. Da geht es um das grundsätzliche Recht von Protestierenden. Und da ist in keinster Weise verneint worden, dass bei verfassungsfeindlichen Aussagen oder Ähnliches die Polizei gerufen werden soll, dass es dazu keiner Strafverfolgung kommen darf oder Ähnliches von Verbrechen, sondern es ging darum, dass dialogorientiert umgegangen wird mit solchen Protesten. Ja? Aber sozusagen ex ante, präemptiv sowas zu unterbinden, das halten wir einfach für den falschen Weg. Und das jetzt sozusagen in einem Proxyschluss als Grundlage zu nehmen, die Grundgesetzfestigkeit anzuzweifeln, in einem Vorgang, der selber einen grundgesetzwidrigen Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit zumindest nahelegt, das halte ich schon für zumindest fragwürdig, ja, aber definitiv rufschädigend und auch natürlich für eine ganz klare Kompetenzüberschreitung. Ja. Hier sollen die Unterzeichnerin von einem Statement abgestraft werden, für eine Meinungsäußerung, für eine politische Meinungsäußerung, die aktuell nicht konform ist, anstatt dass man denn mit den Menschen in Dialog geht.
Das wäre die politische Seite, Ihre Kritik am Handeln einer Politikerin. Aber die Vorgänge an den Berliner Universitäten lassen doch auch vermuten, dass die Bedrohung der Wissenschaftsfreiheit auch von Akteuren im Wissenschaftssystem ausgeht. Also wenn ich daran denke, wenn studentische Aktivisten zum Beispiel einen Migrationsforscher namentlich angreifen. Können Studenten denn Ideologie und wissenschaftliche Erkenntnis nicht mehr auseinanderhalten?
Zum einen ist es natürlich so, dass wir unterscheiden müssen jetzt wieder zwischen Wissenschaftsfreiheit und Meinungsfreiheit. Die meisten Studierenden dort vor Ort sind keine WissenschaftlerInnen.
Aber sie sollen doch dazu ausgebildet werden. Das ist doch gerade die Aufgabe von Universitätslehrern.
Ja, natürlich ist das auch der Fall. Und das wird ja auch versucht. Und man versucht ja auch Studierenden Wege mitzugeben oder wie man sich konstruktiv auch mit Meinungen auseinandersetzt, die einem nicht konform sind. Aber zum einen sind natürlich Universitäten und ihre Dozierenden in keinster Weise mitverantwortlich für verantwortlich für die politischen Äußerungen ihrer Studierenden selber.
Ja? Nein, also aber dafür, dass sie etwas lernen, dass sie auch lernen, wissenschaftlich zu denken, dass sie auch mit Falsifizierungen umgehen können. Dass eine solche Debatte eben auch gewaltlos und zwar auch ohne verbale Gewalt verlaufen muss.
Ja gut, wenn wir jetzt über verbale Gewalt sprechen wollen, dann können wir natürlich auch darüber sprechen, inwiefern manche Leute, die in der Wissenschaft selber tätig sind, sehr durch ihre Forschung oder die Art und Weise, wie sie sich in sozialen Medien oder in der Öffentlichkeit bewegen, selber verbale Gewalt ausüben. Die Frage ist nur, wer davon betroffen ist. Grundsätzlich denke ich aber, wir müssen halt eher einfach trennen. Ja? Jeder hat in Deutschland laut Grundgesetz das Recht, seine Meinung in Wort und Bild und Schrift auszudrücken. Ja? Das ist geschützt. Eine Zensur findet nicht statt und die darf auch nicht von Universitäten stattfinden. Die Universitäten dürfen da nicht vorgelagert sein sozusagen und diese Zensur vornehmen für Studierende. Und unabhängig davon sind Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre frei. Und das sind zwei verschiedene Abschnitte im Grundgesetz. Ja, das sind zwei verschiedene Teile von Artikel 5. Und das ist nicht überall in jedem Land der Fall. In Deutschland ist es aus guten Gründen getrennt voneinander. Ja, weil man eben die Wissenschaft, die Freiheit der Wissenschaft da so stark etabliert hat, um den Staat davor zu bewähren, mit hoheitlicher Gewalt selber Teil des Wissensprozesses zu werden und darüber zu entscheiden, wo Wahrheit verläuft, was richtig, was falsch ist. Ja? Diese Debatten dürfen ja ruhig heiß hergehen dazu. Ja? Das ist ja in Ordnung. Aber ich glaube, es gehen gerade so ein paar Dinge durcheinander. Natürlich verhalten sich Studierende auch mal daneben. Ja? Genauso wie das Dozierende auch tun. Ja? In den sozialen Medien umso mehr. Ja? Und da gibt es Personen am
Attacken. So wie Geraldine Rauch? Wie werten Sie das denn? Ist das einer Hochschulleiterin eigentlich angemessen, ihrem Aktivismus so weit nachzugeben?
Also es steht mir nicht zu, die Angemessenheit von Hochschulleitungen zu bewerten. Ich finde das ganz.
Aber haben Sie doch zum Beispiel mit Ihrem Schreiben im Mai gemacht. Da haben Sie ja eine Handlung des FU-Präsidenten kritisiert, nämlich die Räumung eines FU-Grundstücks
von
Aktivisten.
Das ist ja richtig. Aber ich verbringe meine Freizeit nicht damit, durch die Tweets von Geraldine Rauch oder von Günter Ziegler zu scrollen und zu gucken, was wer wann wie wo geliked hat. Ich finde, das Twitter-Verhalten kann man als fahrlässig einstufen. Ich finde, ein fahrlässiger Like oder sowas ist aber sicherlich nochmal was anderes als ein bewusstes Endorsement oder sich sich zu eigen machen von solchen Positionen. Likes sind auch nicht per se immer gleich Zustimmung. Ja? Das steht bei vielen Leuten in der Bio in Twitter drin, aber Ähnliches. Ich will aber jetzt hier auch nicht sozusagen für Frau Rauch sprechen. Aber ich denke, das stellt keinen plausiblen Rücktrittsgrund dar. Ich finde auch, wir müssen hier mal aufpassen, mit welchen Maßstäben wir hier messen. Auf der einen Seite gibt es hier einen Vorgang von einer Ministerin, die ganz klar ihre Kompetenzen überschreitet und ex post versucht, durch Vorgänge in ihrem Haus ihren eigenen Twitter-Post abzusichern, ja, in dem sie massiv Leuten Grundgesetzuntreue unterstellt und sich sozusagen öffentlich, impulsiv und rechtlich unhaltbar äußert, in einer Weise, wie das Geraldine Rauch selber gar nicht getan hat. Das ist ja kein Tweet ihrerseits. Ja. Und das wird in keinster Weise so skandalisiert wie zwei Klicks auf Twitter. Ja, die sind fahrlässig, die sind vielleicht auch nicht smart oder Ähnliches. Ja. Aber das sozusagen zu werten als ein Endorsement einer versteckten antisemitischen Botschaft in einem eindeutig antisemitischen Bild, ja, das ist keine Frage, ja, das halte ich schon für für sehr konstruiert. Ich meine, das Bild selber ist mir auch in die Timeline geschwemmt worden, so wie sehr, sehr vielen anderen Leuten. Ich habe da drüber gescrollt, ja, aber das war erstmal ein Bericht über diesen Protest, der da geliked wurde. Da war ein Bild unten drunter. Auf diesem Bild war in klein ein Poster drauf und auf dem Poster war Netanyahu und auf der Brust von Netanyahu waren zwei Hakenkreuze. Ja, das muss man sich vor Augen halten. Ich habe da drüber gescrollt, wenn man das auf einem Handy sieht, da muss man schon reinzoomen, um das überhaupt zu sehen.
Ja, dann muss man es aber nicht liken, das wenn man etwas nicht richtig sehen oder nicht richtig verstehen kann. Ich würde von Ihnen viel lieber wissen, weil Sie ja nun auch Lehrender sind. Wie kommt man denn nun aus dieser Lagerbildung an den Universitäten heraus? Geht das überhaupt noch?
Geraldine Rauch oder andere haben das ja versucht oder versuchen das. Das hat Geraldine Rauch versucht in einer Weise, wie das die wenigsten Hochschulpräsidenten versucht haben, nämlich Foren zu schaffen und offen und ansprechbar zu sein für Studierende. Ja, und vielleicht eben auch impulsiv und emotional und irgendwie eine Meinung einzunehmen, die sich nicht auf eine technokratische Distanz zurückzieht und hat jetzt die Quittung dafür bekommen. War das smart vielleicht? Nein, sicherlich war das nicht smart oder sowas. Ich halte dennoch die Vorwürfe gegen sie für unverhältnismäßig und für konstruiert. Und ich bin sehr froh, dass das Kuratorium der TU sich da auch ganz klar dazu positioniert hat. Aber es haben auch andere HochschulpräsidentInnen versucht oder versuchen das weiterhin. Da gibt es momentan keine Musterlösung dafür, wie man das richtig macht. Ja, natürlich muss man Proteste in irgendeiner Weise zulassen. Natürlich möchte auch keiner, dass Lehrbetrieb eingeschränkt wird. Vielleicht ist eine Lösung, dass man Proteste eben zulässt in einem verhandelten Rahmen außerhalb von Unis, wie das bei der LMU seit Wochen geschieht oder wie das auch auf dem Unicampus in Frankfurt passiert. Ist das möglich, wenn Protestierende weiterhin rote Dreiecke verwenden oder sozusagen judenfeindliche Rhetorik dort propagieren? Nein, dann wahrscheinlich nicht. Dann wird das nicht möglich sein. Aber dann kann man das basierend darauf im Zweifel auflösen. Es ist ganz wichtig, aber auch interne Dialogformate zu schaffen, sich mit denen auseinandersetzen, wenn einem daran gelegen ist, Differenzierung und Deeskalation zu schaffen. Ja, das, was momentan passiert, führt nur zu weiterer Lagerbildung und zu stärkerer Polarisierung. Und die Stimmen, die versuchen, da Differenz reinzubringen, die versuchen zu sagen, hey, nicht alle von dir, natürlich gibt es unter den Studierenden oder auch unter Protestierenden im Allgemeinen Menschen, die antisemitische Ressentiments hegen, ja, und die Israel als Projektionsfläche für eigenen Antisemitismus machen. Das wäre ja absurd, das zu leugnen, ja. Natürlich gibt es das, aber sind das alle oder ist das die Mehrheit? Das ist eine ganz andere Frage. Nein, und das ist meiner Erfahrung nach nicht der Fall. Es wird sehr, sehr viel über diese Protestierenden gesprochen, ohne mit ihnen zu sprechen. Es wird auf einer sehr, sehr wackeligen Datenbasis über diese Proteste diskutiert, wo die am meisten zu skandalisierenden Proteste oder Aktionen gerne genommen werden als Sinnbild für das Ganze. Und das ist auch klar, das ist immer so bei Bewegungen. Das gilt auch für die Klimabewegung und wo dann eben die Klimakleber stellvertretend genommen werden für die ganze Klimagerechtigkeitsbewegung. Das wird aber der Komplexität der Realität nicht gerecht. Ebenso wenig wie in anderen Bubblen eben die Darstellung von allen Menschen, die sich mit Israel solidarisieren, als pro-zionistisch, genozidal oder anti-palästinensisch oder sowas der Komplexität der Wirklichkeit gerecht wird. Es gibt durchaus sehr, sehr viele Menschen in diesem Konflikt, die ihre Empathie verschiedenen Seiten gegenüber zeigen können. Ja, man kann gleichermaßen über das Leid betroffen sein der Menschen, die im Norden von Israel vertrieben sind und nicht in ihre Häuser zurückkommen, die Leute, die Kinder haben und Angst vor Raketenangriffen haben müssen oder eben Angehörige der Geiseln oder derjenigen, die getötet wurden in den Kibbuzim. Und dennoch, ja, oder und gleichermaßen eben auch betroffen sein oder irgendwie Trauer empfinden und auch Wut darüber empfinden und die durch Protest zu Ausdruck bringen über die Opfer in Gaza und über die Menschen, die dort unter unmenschlichen Bedingungen gehalten werden, ja, durch diesen Krieg und durch die Blockade des Gazastreifens. Und das ist möglich und das muss diskutierbar sein, ja, und das muss an Universitäten möglich sein, diese Räume zu haben. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass Hochschulleitungen eben diesen Dialograum suchen. Und das kann sein, indem man eben Gesprächsformate, also auf einer akademischen Ebene Gesprächsformate schafft, in denen man eben die Hot Topics ganz proaktiv angeht. Genozid, Apartheid, ihrer Definition, was ist Antisemitismus, wo hört es auf? Dass man denen ganz eine Bühne gibt und dass aber an Unis eben Fachpersonen, die dazu sprechfähig sind, eingeladen werden. Dazu wäre ich nicht der Richtige, das ist einfach nicht mein Themengebiet, aber es gibt zu diesen Themen Leute, die Richtigen sind. Und unabhängig davon die Frage eben auch, Protest, ja, muss möglich sein, sollte möglich sein, ist ganz wichtig. Wie kann er möglich sein? In welchen Rahmen können wir das tolerieren und zulassen und wo verlaufen die Grenzen? Und diese Debatten müssen halt passieren und geführt werden. Und wenn man diese Fachdebatten verschließt und das Ganze reduziert auf, es geht hier nur um Antisemitismus oder es geht hier nur um Siedlerkolonialismus und eine Auslöschung der Palästinenser, dann trägt es keinerlei Verständnisrechnung und trägt auch nicht dazu bei, dass wir in irgendeiner Weise eine bessere Lösung im Umgang mit dem Nahostkonflikt entwickeln.
Vielen Dank, Herr Dr. Grimm. Das Gespräch mit Janis Grimm vom Zentrum für interdisziplinäre Friedens- und Konfliktforschung an der Freien Universität Berlin führte Sabina Mattei. Auf Wiederhören.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.